Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu einer Stunde Medien und digitale Kultur hier im Deutschlandradio Kultur. Heute mit Katja Bigalke
und Tim Wiese. Wir bekommen es heute mit interessanten Gestalten zu tun. Mit Drachen, die auf ihren Abflug warten, Zombies in der Warteschleife und einem Killer, der nur Verbrechern das Leben aushaucht und dessen deutsche Fans über ein Jahr sein Ende herbeigesehnt haben.
An dieser Stelle wird wahrscheinlich vielen klar, wir sprechen über Serien wie Game of Thrones, The Walking Dead und Dexter. Sie haben sehr, sehr viele Fans, deren Nerven werden aber hier in Deutschland oft strapaziert, weil es manchmal sehr, sehr lange dauert, bis sie die Folgen hier zu sehen bekommen. Wir hören heute, woran das liegt und ob vielleicht demnächst alles besser wird, wenn hier voraussichtlich Mitte September die amerikanische Online-Videothek Netflix startet.
Und wo wir bei außergewöhnlichen Figuren sind, wir erfahren heute in Breitband, was Computerspiele mit Literatur zu tun haben und was dabei rauskommt, wenn sich bekannte Romanautoren digitale Abenteuer ausdenken. Außerdem widmen wir uns heute den Schattenseiten des Gamings. Es geht um Pöbeleien bis hin zu Morddrohungen bei Online-Spielen und was dagegen unternommen werden soll.
Wir beginnen aber mit Netzmusik von Tomkes Kino. Als Chillwave bezeichnet der seine Musik. Gemeint ist damit eine sehr entspannte Mischung aus Gitarrenriffs und Loops, die mit elektronischen Klängen vermischt werden. Broke for Free heißt sein Soloprojekt At End, dieser Track, der wie immer hier bei Breitband unter CC-Lizenz steht, das heißt unentgeltlich im Netz zu finden ist.
Topic.
Viele Serienfans sind völlig aus dem Häuschen. Netflix soll Mitte September zu uns nach Deutschland kommen, die legale Online-Videothek aus den Staaten. Und die verfügt über ein Film- und Serienangebot, von dem wir hierzulande angeblich nur träumen können.
48 Millionen Nutzer können sich bei Netflix in den USA rund um die Uhr anschauen, worauf sie Lust haben für eine Flatrate. Viele hoffen jetzt auf ähnliche Zustände in Deutschland, denn vor allem Serienfans sind hierzulande leid geprüft.
Bevor wir aber klären, ob Netflix den deutschen Markt tatsächlich aufrütteln wird, berichtet uns Matthias Finger, warum der Frust bisher so groß ist.
Deutsche Serienfreunde fühlen sich diskriminiert. Erfolgreiche amerikanische Staffeln laufen zunächst in Großbritannien. Und irgendwann kommen sie auch mal zu uns, nach Deutschland, mit viel Glück. Wie Brosamen, die vom reich gedeckten Serientisch der Amerikaner herunterfallen. So muss sich die Herkunft aus einem Entwicklungsland anfühlen.
Abu Nazirs Bombenbauer hat mir erzählt, dass ein amerikanischer Kriegsgefangener umgedreht wurde.
Und du glaubst, ich bin dieser Kriegsgefangene?
Es kann einfach kein anderer sein.
In den Staaten war die Serie Homeland ein Renner. In Deutschland jedoch floppt die Story über den Irak-Veteran, weil Zuschauer die Folgen illegal im Netz sehen. Angeblich. Doch keiner lässt sich gerne auf die Folter spannen, bis sich deutsche Fernsehdirektoren auskäsen. Anderthalb Jahre nach dem US-Start wird Homeland bei uns ins Programm gehievt. Mittlerweile fällt der Groschen. Die vierte Staffel von Game of Thrones wird zeitnah gesendet. Kurz nach der Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten vom Abosender Sky. Kostenpunkt 25 € im Monat, Vertragsdauer 2 Jahre.
Nehmt mich als Geisel, aber lasst Rob gehen, sonst schneide ich eurer Frau die Kehle durch.
Ich finde eine andere.
Neben dem preisgekrönten Mittelalterspektakel läuft beim Premiere-Nachfolger auch hornalter Schrott, um Sendezeit zu füllen. Die Alternative? Aktuelle Serien kaufen. Nur, dass die dann nicht mehr aktuell sind. Die vierte Staffel von Game of Thrones kommt am 31. Dezember auf DVD heraus. 2015 wohlgemerkt. Kein Scherz. Langes Warten steigert die Vorfreude. Im Gegensatz zu Filmen können die meisten Serien im Internet nicht ausgeliehen werden, bei Amazon und iTunes.
Zum Beispiel Sex in the City wollte ich letztens gucken, ist ja eine relativ alte Serie. Ich habe das nicht gefunden, nur eben auf diesen illegalen Seiten.
Wenn man abseits des Mainstream was sucht, dann findet man das schlicht einfach gar nicht.
Was die Musikindustrie bereits geschafft hat, steht bei den Filmleuten noch aus. Ihre digitalen Angebote sind löchrig, wie alte Strümpfe. Bei deutschen Streamingdiensten können Nutzer zwar so viel sehen, wie sie wollen, für ein paar Euro im Monat, mit einer Flatrate von Love Films oder Watchever. Doch zeitnah werden hier nur die neuesten Folgen von Breaking Bad gezeigt. Der krebskranke Chemielehrer als Lockvogel.
Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr.
Aktuelle Serien suchen die Nutzer meist vergeblich. Zudem sind die Rechte an einzelnen Staffeln bunt auf verschiedene Anbieter verteilt. Bei dem Chaos weiß am Ende keiner, was man wo schauen kann.
Das Leiden deutscher Serienfans. Gibt es eine Serie, Tim, bei der du gerade verzweifelt auf neue Folgen wartest?
Naja, ich gucke sehr gerne Modern Family. Unglaublich lustige Serie, die auch gerade wieder als beste Comedy beim amerikanischen Fernsehpreis Emmy ausgezeichnet wurde. Da geht es um das eigentlich ganz normale, aber dann doch auch sehr schräge Leben einer amerikanischen Familie. In den USA lief bereits Staffel 5. Wir hängen hier noch irgendwo bei Staffel 3 fest. Schneller ging es bei meiner anderen Lieblingsserie, The Walking Dead. Da geht es um den Kampf der Überlebenden nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse. Die Serie, die wird dann zeitgleich fast hier ausgestrahlt wie in den USA. Allerdings muss man dafür dann eben Pay-TV haben. The Walking Dead läuft nämlich bei Fox.
Das ist also alles ziemlich unausgewogen hier. Und wir wollten deswegen wissen, warum deutsche Serienfans eigentlich so lange auf dem Trockenen sitzen und warum in anderen Fällen eben neue Staffeln ganz schnell nach Deutschland kommen. Darüber haben wir mit Matthias Peip gesprochen. Er berät mit seinem Unternehmen Cine Atlantica Fernsehsender und Streamingdienste beim Rechtehandel von Filmen und Serien. Als erstes haben wir ihn gefragt, warum sich die Produzenten oft so viel Zeit lassen, bis sie ihre Serien nach Deutschland bringen.
Ich würde das so formulieren, es ist im Interesse dieser Produzenten, die Serie so optimal wirtschaftlich zu vermarkten, wie es nur irgendwie geht. Und da gibt es halt bestimmte Verwertungsketten mit Gliedern und die versuchen die im Prinzip einzuhalten. Deswegen wird es immer wieder passieren, dass solche Serien zuerst ins Pay-TV kommen und dann im Free-TV ausgewertet werden.
Das heißt, es dauert lange, immer wieder verhandelt wird und alle Zwischenschritte
eingehalten werden müssen.
Okay. Aber trotzdem kann man doch feststellen, dass es bei manchen Serien viel schneller geht und bei anderen sehr langsam dauert. Nehmen wir zum Beispiel The Walking Dead. Das bekommen wir fast zeitgleich hier in Deutschland zu sehen. Und dann gibt es Serien wie Modern Family. Die gibt es in den USA seit 2009. In Deutschland wurde sie erst 3 Jahre später ausgestrahlt. In den USA ist man mittlerweile bei Staffel 5 angekommen. Hier sind wir, glaube ich, gerade bei Staffel 2 oder Staffel 3. Warum geht das so unterschiedlich schnell?
Das hat einesteils natürlich mit der Serie selber zu tun, das heißt mit den verschiedenen Institutionen oder Fernsehsendern, welche wirtschaftlichen Erwartungshaltungen damit verknüpft sind. Es gibt Serien, die beispielsweise im Free-TV bei uns überhaupt nicht auftauchen. die einfach komplex sind. Also ich sage mal jetzt ein Beispiel wie True Detectives. Ist bisher noch nicht klar, welcher Free-TV-Sender die ausstrahlt. Das ist bisher nur im Pay-TV zu sehen gewesen. Warum? Weil das, sagen wir mal, von der narrativen Struktur so komplex ist, dass ein Free-TV-Sender nicht damit rechnet, größere Reichweiten damit zu erzielen. Und das Geschäftsmodell eines Free-TV-Senders ist reichweitenbasiert. Das heißt, die müssen natürlich, um große Reichweiten zu erzielen, um das wiederum an die werbetreibende Industrie weiterzugeben und sich darüber zu monetarisieren.
Gibt es denn überhaupt oder kann man denn überhaupt sagen, dass das generelle Ziel aller Beteiligten eigentlich immer ist, das möglichst zeitgleich zu veröffentlichen, oder steckt eventuell auch eine Strategie dahinter, es eben nicht zeitgleich zu veröffentlichen? Dass man vielleicht die Erwartungen ein bisschen schürt?
Richtig. Das hat viel damit zu tun, und einen Aspekt dürfen Sie nicht vergessen. Häufig ist die USA auch ein Testmarkt für so eine Art Produkt. Also der Erwerb eines Lizenzrechts im Serienbereich ist sehr, sehr teuer und riskant. Also wie gesagt, wir sprechen von mehreren Millionen. Und die gucken sich dann natürlich auch die deutschen Sendervertreter häufig an, wie läuft denn das in den USA? Wie ist denn die ausgewertet? Ist das ein Flop? Ist das ein Erfolg? Wenn es ein Erfolg wird, dann ist das schon mal eine Art, ich will nicht sagen eine Garantie, aber doch eine gute Indikation dafür, dass das möglicherweise in Deutschland auch gut läuft.
Viele hoffen jetzt ja, dadurch, dass Netflix ab Mitte September hier auf den Markt kommt, dass sich da was tun könnte, dass wir möglicherweise schneller in den Genuss von amerikanischen Serien kommen. Glauben Sie, es wird sich irgendwas verändern, dadurch, dass es jetzt Netflix hier auch gibt?
Nein. Glaube ich nicht. Also in der Verwertungsstrategie halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, bei Netflix, das ist der größte Player, der größte Anbieter in dem Bereich. Ich möchte da verweisen eben auf das Beispiel House of Cards, was die für 100 Millionen US-Dollar damals finanziert haben, also vor ungefähr 2 Jahren. Auch da haben sie die Situation in den USA, war das die erste Serie, die von Netflix direkt ausgewertet worden ist, also auf diesem Streaming-Portal. Und dann wurde sozusagen das auch in andere Territorien eigentlich weiterverkauft. Das heißt, die House of Cards ist zunächst mal im Pay-TV bei uns ausgewertet worden. Das hat Sky gezeigt. Und dann sozusagen im Free-TV-Bereich. Ich glaube, bei so wirtschaftlich anspruchsvollen Serien oder teuren Serien, die ja schnell mit den ganzen Staffeln in einen mehrfachen, also Millionenbereich gehen, also wo wir von Budgets sprechen, zwischen 50 bis 100 Millionen US-Dollar, ist das wirtschaftliche Risiko eines Verlustes oder einer negativen oder einer schwachen Auswertung so groß, dass die immer darauf achten werden, das so zu optimieren, den Vertrieb und die Auswertung, dass es positiv ist für die.
Also die Wartezeiten werden in etwa dieselben bleiben wahrscheinlich.
Das steht zu befürchten.
Aber wird sich denn der Markt verändern? Also Netflix, haben Sie eben schon gesagt, ist ein großer Player. Der taucht jetzt auf dem deutschen Markt auf. Es gibt hier ja schon längst auch andere Streaming-Dienste und natürlich Sky. Was wird Netflix auf diesem Markt bewirken?
Wir müssen, glaube ich, in größeren Zeitdimensionen denken. Also was heißt das? Sind vielleicht 5 oder 6 Jahre. Im Augenblick haben Sie eine Situation, wo wirklich 4, 5, 6 große Player hier im Markt sind. Das ist MaxStorm, das ist WatchEver, das ist Amazon, das ist Snap von Sky und das ist jetzt Netflix. Ich glaube, dass es im Augenblick so ist, dass dieser Markt noch nicht so reif ist, dass alle diese 4 oder 5 Player überleben werden. Eine erste Indikation können Sie sehen mit WatchEver, die schon versucht haben, also Vivendi hat versucht, das zu verkaufen, das ist der Besitzer von WatchEver, weil sie eigentlich über den bisherigen Geschäftsverlauf nicht sehr glücklich gewesen sind.
Wie interessant sind denn eigentlich überhaupt für uns Kunden diese Streaming-Dienste? Das heißt ja, da bekomme ich tolle Serien, doch das Angebot ist trotzdem sehr eingeschränkt. Das heißt, beim Streaming-Dienst A bekomme ich die eine interessante Serie, beim Streaming-Dienst B die nächste interessante Serie. Im Prinzip müsste ich 10 Abos haben, um alle interessanten Serien gucken zu können.
Also stimmt es nicht ganz. Im Augenblick haben Sie die Situation, dass die Rechte non-exclusive sind. Das heißt also, der normale Lizenzgeber hier gibt es sowohl an, also gibt einen Teil seiner Rechte sowohl an MaxDome als auch an Snap, als auch an WatchEver, wie auch an Netflix. Das heißt also, das ist alles auf non-exklusiver Basis. Das heißt, Sie sind als User oder als Kunde mit der Situation konfrontiert, dass Sie auf eine gewisse Grundversorgungsbasis an Programm rankommen, die also geteilt wird von allen. Es gibt dann aber nach oben hin Ausreißer, um es mal so zu sagen. Also es gibt auch die Tendenz mittlerweile zu Exklusivität bei Rechten, was normal ist. Wenn der Wettbewerb zunimmt, dann geht es auch in Richtung Exklusivität. Das heißt, Sie werden sicherlich Pakete auch haben. Sie werden sich das anschauen. Was bekomme ich da? Und was ist sozusagen, was haben die als zusätzliches Angebot, wo ich dann meine Konsumentenentscheidung treffen kann?
Können Sie noch mal so ein Zukunftstableau vielleicht zum Schluss hin zeichnen? Wie wird sich der Markt verschieben? Welche Anteile werden Streamingdienste haben? Welche Pay-TV? Welche Rolle spielen Streamingdienste auch in der Produktion von Content, wie das Netflix ja auch macht? Was bedeutet das für das lineare Fernsehen?
Also das ist sehr, sehr schwer, eine Art Prognose zu treffen. Ich glaube aber schon, dass es ein paar Tendenzen gibt. Also ich glaube schon, dass es zwischen dem linearen Fernsehangebot und, sagen wir mal, im Bereich digitale Download- oder Internetplattformen wird es einen gewissen Wettbewerb geben. Und das wird zunächst mal organisiert über die Programmfarbe Spielfilm und Serie, also sehr stark im fiktionalen Bereich. Es steht aber nicht auszuschließen, oder es ist nicht auszuschließen, dass es auch andere Programmfarben betrifft, zum Beispiel Shows, oder es könnte durchaus vorstellbar sein, dass wir dann irgendwann mal auch Shows bekommen von Netflix oder von irgendeinem Internetstreamer. Aber das ist, wie gesagt, das ist halt immer auch sehr stark mit Kosten verbunden oder mit der Wirtschaftlichkeit.
Vielleicht nochmal ganz kurz, hat vielleicht aber auch das lineare Fernsehen, was den fiktionalen Bereich betrifft, den Anschluss einfach verpasst, weil man eben da so lange warten muss, bis man die aktuellen coolen Serien zu sehen bekommt?
Das kann man jetzt nicht generalisieren. Ein Free-TV-Sender wird immer darauf achten, dass das eine Serie ist, die ein hohes Reichweitenpotenzial hat, die er einsetzen kann oder mit der er am meisten Geld verdienen kann. Also naturgemäß im Free-TV-Bereich ist es immer die Primetime. Und wenn Sie da eine Serie haben, die Sie günstig einkaufen und gewinnbringend sozusagen vermarkten in der Primetime, wo Sie Geld verdienen werden, dann ist es für die cool, um den Term so mal aufzugreifen. Und damit werden Sie auch dann Zuschauer generieren.
Sagt Matthias Peip. Er berät Sender beim Rechtehandel und hat offensichtlich nicht sehr große Hoffnung, dass wir durch den Start von Netflix schneller an Serienfolgen aus den USA kommen. Es gibt aber noch Alternativen zu den Online-Videotheken. Die bewegen sich allerdings im rechtlichen Graubereich. Mehr darüber gleich hier bei Breitband.
Vorher hören wir Musik von In Limbo, bei denen prangt auf der Homepage ein Zitat von Leonard Bernstein: You don't sell music, you share it. In Limbo belassen es nicht nur bei dem Motto, sondern handeln auch danach und veröffentlichen ihre Musik frei und kostenlos im Netz. Zum Beispiel diesen Titel hier, Migration.
Thank you.
Migration von In Limbo. Die drei sind sehr großzügig. Sie erlauben nicht nur den kostenlosen Download ihrer Musik, jeder darf sie auch weiterverarbeiten, wenn er mag.
So großzügig sind die Produzenten von Fernsehserien nicht. Wir müssen für gute Serien im Netz teuer bezahlen. Und dann haben wir auch noch Glück gehabt, denn oft kommen wir erst einmal gar nicht dazu. Wie wir gerade schon hier bei Breitband gehört haben, muss man oft lange warten, bis man sich die neuesten Folgen in Deutschland anschauen kann.
Manch einer lässt sich das nicht gefallen und schaut Filme und Serien, bevor sie in Deutschland auf den Markt kommen, auch wenn das in einem rechtlichen Graubereich stattfindet.
Harte Serienfans sind wie Junkies, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Auch vor kriminellen Machenschaften schrecken manche nicht zurück. Vor illegalen Streams beispielsweise. Bei der leichten Einstiegsdroge läuft der Film im Internet ab. Auf Portalen wie Kinox.to stapeln sich die Staffeln, kostenlos, zum Abruf bereit.
Hören Sie, Sie müssen mir helfen, Mr. Holmes. Alle sagen, Sie sind der Beste. Ohne Sie werde ich hier gehängt.
Nein, nein, Mr. Bewick, ganz und gar nicht. Hier werden Sie erschossen.
Die fantastische BBC-Serie Sherlock ist nur ein Beispiel. Die dritte Staffel über den modernen Sherlock Holmes gibt es gar nicht legal im deutschen Netz. Die ARD hält die Rechte. Zum Glück wird das einfache Streamen, also das bloße Anschauen kopiergeschützter Inhalte im Netz, von den Behörden nicht verfolgt. Schließlich entsteht keine Kopie auf der eigenen Festplatte. Allerdings ist rechtlich noch ungeklärt, ob ein eventuelles Zwischenspeichern schon als illegale Kopie gilt. Zudem wäre ein Nachweis schwer zu erbringen, meint Medienanwalt Christian Solmecke.
Die einzige Möglichkeit wäre es, dass man so ein Streamingportal hochnimmt, die Rechner analysiert und dann die IP-Adressen der Nutzer zurückverfolgt. Die werden allerdings nur von den Providern 7 Tage gespeichert, sodass es da schwierig wird für die Rechteinhaber.
Illegale Streamer können aufatmen. Sie missachten zwar Vermarktungsansprüche, aber das tun auch alle, die während der Werbepause im Privatfernsehen aufs Klo gehen. Bestraft werden kann allerdings, wer dumm genug ist, sich auf solchen Seiten zu registrieren und alle die verbotenen Inhalte herunterladen über BitTorrent.
Bei Tauschbörsen ist es so, dass ich von einem anderen Privatcomputer mir einen Film oder ein Musikstück herunterlade. Und das Schlimme daran ist, dass ich im Hintergrund diesen Film oder dieses Musikstück gleichzeitig auch der ganzen Welt wieder anbiete. Und genau das wird abgemahnt. Und so eine Abmahnung kostet etwa 1.000 Euro.
Momentan werden Nutzer der Tauschbörse Popcorn Time von einer Abmahnwelle überrollt. Die Betreiber wollen den Datenstrom nun über ein virtuelles privates Netzwerk leiten, VPN, eine Art Verlängerungskabel in die Staaten, das auch anonymes Surfen und die Verschlüsselung der eigenen Kommunikation ermöglicht. Das machen auch Deutsche, die das amerikanische Angebot von Netflix bereits nutzen. Lars Subirai von tarnkappe.info.
Ich verbinde mich mit dem VPN-Anbieter und der erst verbindet mich mit dem Internet. Wo du eine amerikanische IP-Adresse brauchst, dann wählst du dir natürlich einen amerikanischen Server und dann denkt Netflix, okay, ist ein Landsmann, der darf gucken.
Im echten Leben werden Grenzen abgerissen. Im Netz ziehen die Rechteverwerter neue Geogrenzen hoch. Hardcore-Serienfreunde bauen deshalb komplette amerikanische Scheinidentitäten auf. Mit E-Mail-Konten, Prepaid-Kreditkarten und gefälschten Rechnungsadressen. Strafbar ist das nicht.
Die Nutzer begehen gar keine Urheberrechtsverletzung, wenn sie solche einfachen Ländersperren umgehen. Was mir natürlich passieren kann, dass das der Anbieter in den USA spitz bekommt und mir dann den Account kündigt.
Das Guthaben ist dann futsch. Mit dem Start von Netflix wird in Deutschland aber auch nicht alles besser. Die eigene Serie House of Cards kann Netflix hierzulande gar nicht sofort zeigen.
Das ist ja eine echte Scheißnummer. Ein Versprechen zeichnet sich dadurch aus, dass es gehalten wird, auch wenn sich die Umstände ändern.
Die deutschen Verwertungsrechte hält der Sender Sky. Netflix selber kann die hochgelobten Staffeln erst mit 6-monatiger Verzögerung streamen.
So die Zusammenfassung von Matthias Finger. Der schnelle Weg zu neuen Serienfolgen bleibt also erstmal kompliziert, auch wenn mit Netflix jetzt im September hier in Deutschland ein neuer großer Player im Streaming-Markt startet. Links zu unserem Top-Thema finden Sie auch auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Genau wie die Informationen zu unserer heutigen Netzmusik, zum Beispiel zu Irritation. Die hören wir jetzt. Deep Breath heißt ihre entspannte Jazz-Elektronummer, die sie auf der Remix Plattform CC Mixter veröffentlicht haben, wo es ausschließlich Creative Commons Musik gibt. Das heißt, jeder kann auch mit diesem Titel machen, was er mag, einfach nur hören oder etwas Eigenes draus machen.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Jan Rehm. Hallo Jan.
Hallo.
Wir bleiben beim Streaming, wenn auch nicht bei Filmen und Serien. Ein Phänomen auf den Videoplattformen sind Videos, die zeigen, wie Computerspiele gespielt werden. Die Zuschauer sind zum Teil live dabei. Eine besonders populäre Anlaufstelle für diese etwas spezielleren Videos ist die Website Twitch TV. Oh Gott. Und die hat jetzt einen neuen Besitzer.
Genau, Amazon hat diese Plattform für rund 1 Milliarde US-Dollar übernommen und das war schon länger spekuliert worden, denn seit Mai war ein ganz heißer Kandidat dafür das Unternehmen Google. Warum nun aber Amazon und nicht der Suchmaschinenbetreiber zum Zug gekommen ist, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Das Forbes Magazine schreibt zum Beispiel, es habe Probleme mit den Wettbewerbshütern gegeben, die eine Verbindung mit Google kritisch sahen, Grund die extrem starke Videoplattform YouTube. Im Unternehmensblog schreibt Twitch-CEO Amnett Shear, man habe Amazon gewählt, da das Unternehmen an die Twitch-Community, an die Ziele und Werte von Twitch glaube. Und außerdem werde erstmal alles beim Alten bleiben, also Plattform, Büros, die Marke und vor allem, und ich glaube, das ist der Hauptgrund, man bleibt unabhängig.
Um bewegte Bilder geht es auch in deiner nächsten Meldung. Massenhaft gepostet wurden in den vergangenen Tagen Videos der Ice Bucket Challenge. Dabei haben sich prominente und auch nicht ganz so prominente Mitbürger einen Kübel Eiswasser über den Kopf geschüttet. Nur war das ja nicht das eigentliche Ziel der Aktion, ne?
Genau, denn die Initiatoren, die wollten ja eigentlich auf die unheilbare Nervenkrankheit ALS aufmerksam machen und Spenden sammeln. Aber etliche Trittbrettfahrer fanden die Idee ebenfalls gut und starteten Challenges für eigene Zwecke. So auch Ayman al-Alul, ein Journalist aus Palästina. Er wandelte die Challenge zu einer palästinischen Version. In einem Video auf YouTube sagte er, in Gaza gebe es kaum Wasser und dass das es gebe, das wäre viel zu wertvoll, um es sich über den Kopf zu schütten. Außerdem könnte man es ja gar nicht so kalt machen, wie man es braucht. Und statt Wasser nimmt al-Alul den Schutt von Trümmern.
طبعا ما فيش عندنا ميه فهذا اللي موجود هذه الامكانيات اللي عندنا في فلسطين
Hier lässt sich Ayman al-Alul von einem Helfer einen Eimer Schutt über den Kopf gießen und sagt, wir haben kein Wasser, aber das hier, das ist auch gut genug. Und dabei deutete er eben auf diese Trümmer hinter sich. Unter dem Namen Rubble Bucket Challenge soll die Aktion nun für Aufmerksamkeit für den Gazastreifen sorgen, bisher eher mit mäßigem Erfolg. Prominente wie beispielsweise Ex-US-Präsident George W. Bush oder Popsternchen Lady Gaga, beide haben bei der Ice Bucket Challenge mitgemacht. Die haben bisher nicht angekündigt, sich nun Trümmer statt Wasser über den Kopf zu schütten.
Man könnte sie also auch Trittbrettfahrer nennen, die auf die digitale Agenda aufgesprungen sind. Die wurde in der vorletzten Woche vorgestellt und enthielt unter anderem das Ziel, die Ermittlungsbehörden zu stärken. Wer will auch etwas davon haben?
Und zwar das Bundeskriminalamt, kurz BKA, und auch der Branchenverband Bitkom. Beide zusammen haben das Bundeslagebild 2013 zur Cybercrime veröffentlicht. Und demnach sei über die Hälfte aller deutschen Bundesbürger schon Opfer von Kriminalität über das Internet geworden. Schauen wir genauer auf die Zahlen, ist die Lage jedoch weit weniger dramatisch. Es gibt eine Steigerung von nur rund 1% gegenüber dem Vorjahr. Die größte Steigerung, die gab es bei Delikten, bei denen das Bundeskriminalamt das Internet als Tatmittel registrierte. Hier verweist das BKA auf den Bitkom, der zählt auf Phishing, Spam-Versand über den eigenen Mail-Account und Infektionen mit Viren und Trojaner. André Meister von Netzpolitik.org sieht die Aussagen kritisch. Er sagt, das sei Panikmache.
45% der Leute hatten schon mal ein Virus und manche Leute, deren Namen wurde Spam verschickt. Und das ist irgendwie ein Großteil der Delikte, die da als Cybercrime definiert werden. Ob das wirklich in jedem Einzelfall eine Straftat ist, das ist nervig, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache fürs BKA. Es hilft öfters mal, seine Sicherheitssoftware zu updaten, das Betriebssystem auf dem aktuellen Stand zu halten und gute, nicht wiederverwendbare Passwörter machen. Dann brauchen wir auch weniger Panikmacher und vor allem keine Sachen wie die Vorratsdatenspeicherung, die ja spätestens seit Snowden tot sein sollte.
André Meister von Netzpolitik.org zum Bundeslagebild 2013. Vielen Dank, Jan Rehm, für die Medien und Meinung. Alle Links zu den Meldungen finden Sie wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Inspiration ignites an invisible channel that opens between machine and soul. Between machine and soul. Emerging. 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 Inspiration ignites an invisible channel that opens between machine and soul. Between machine and soul. Fingers become mere extensions. Hands only servants to a vast silent source. Unseen, yet irrefutable. I let go. I lose any separate identity from this infinite fountain that pours a river of heaven through me. We merge like a star whose golden cups paint the universe. Her creation absolves.
Omni Vista war das, ein Musiker, der offensichtlich nur schwer Urlaub machen kann. Der Titel Machine and Soul ist jedenfalls in den Ferien entstanden. Es brauchte allerdings auch nur 8 Stunden am Rechner, um den Track zu produzieren.
Ja, und was zeigt uns das, wenn man Talent hat, die Vocals nicht selbst aufnehmen muss und sich stattdessen bei der Remix-Plattform CC Mixter bedient, dann kann auch in so kurzer Zeit durchaus etwas Hörbares entstehen.
Breitbandbesprechung.
Computerspiele haben es längst aus der Subkultur zum Kulturgut geschafft. Es gibt sogar Spiele, denen mittlerweile Kunstcharakter attestiert wird.
Allerdings scheint diese Entwicklung viele Protagonisten der alten Medien nach wie vor etwas zu überraschen. Einen etwas engeren Austausch zwischen der Kino- und der Computerspieleszene gibt es allerdings mittlerweile.
Was ja auch naheliegend ist, da Spiele optisch, erzählerisch und auch atmosphärisch viele Gemeinsamkeiten mit Filmen haben. Mögliche Schnittstellen zwischen Computerspielen und Literatur hingegen wurden bislang kaum untersucht.
Im Gegenteil, es herrscht eine gewisse Sprachlosigkeit. Die zu überwinden, das hat sich Thomas Böhm vom Internationalen Literaturfestival Berlin zum Ziel gesetzt. Gemeinsam mit Schriftstellern, Wissenschaftlern und Programmierern ist er der Frage nachgegangen, an welchen Punkten die beiden Branchen, zum Beispiel in der Entwicklung von neuen Stoffen, voneinander profitieren können.
Und bei der Recherche herausgekommen ist der Sammelband New Level, das ideale Computerspiel, das am 12. September erscheint. Über die Ergebnisse des spannenden Austauschs haben wir mit dem Literaten Thomas Böhm gesprochen und ihn zunächst nach seiner persönlichen Initialzündung in Sachen Computerspielen gefragt.
Ich habe als Kind selbst Computerspiele gemacht, habe dann 1992 damit aufgehört, nachdem ich 16 Stunden lang am Stück ohne Essen und zu trinken ein Spiel durchgespielt habe und habe mir gedacht, das nimmt mir zu viel Zeit in meinem Leben. Habe immer Interesse am Computerspielen behalten, weil ich gesehen habe, dass sich da eine unglaubliche Welt entwickelt, entfaltet. Und wir haben beim letzten Internationalen Literaturfestival einen Projekttag veranstaltet unter dem Titel Computerspiele, die Romane des 21. Jahrhunderts, weil in Computerspielen auch sehr viel erzählt wird. Und unser neues Projekt New Level geht dahin, dass wir quasi mit der Leserbrille Computerspiele betrachten, indem wir einfach fragen, was erzählen Computerspiele? Und um das zu initiieren, haben wir internationale Autoren eingeladen, ohne Rücksicht auf die technische Realisierbarkeit ein Computerspiel zu schreiben.
Erzählen Sie uns mal, was für Erzählungen dabei rausgekommen sind. Also in irgendeiner Form müssen Sie sich ja unterscheiden von der klassischen linearen Erzählung mit Anfang und Ende. Wie sehen die aus, wenn man sie zu Papier bringt?
Es gibt Entwürfe in diesem Projekt, zum Beispiel der von Ulrike Dresner. Der entwickelt die Idee, wie würde es aussehen, die Welt aus der Perspektive eines Wolfes wahrzunehmen. Oder ein anderer Entwurf, der von Sascha Stanicic, der sagt, wie würde es sein, wenn ich ein Computerspiel zu Ende gespielt habe und seine Spielidee, sein Spielmodus ist, ich gehe zurück und betrachte alle Entscheidungen, die ich im Laufe dieses Spieles getroffen habe, nochmal neu, spreche mit den Figuren, die ich umgebracht habe und so weiter und so weiter. Also es gibt sehr viele Autoren, die haben sich auf dieses nicht-lineare Erzählen eingelassen, was tatsächlich Literatur von Computerspielen unterscheidet. Bei literarischen Texten bleibe ich an der Seite der Figuren und mache die Geschichte quasi von Punkt A bis Punkt Z mit. Und bei Computerspielen habe ich Einfluss darauf, wie sich die Geschichte verändert. Aber auch nur in sehr engen Bahnen. So weit sind Computerspiele nämlich eben nicht, dass ich in Computerspielen machen kann, was ich will.
Aber was für ein Feedback haben Sie von den Autoren bekommen? Hatten die möglicherweise auch Schwierigkeiten oder sind da an ihre eigenen Grenzen gestoßen, weil sie es eben gewohnt sind, eine Geschichte von Anfang bis zu Ende zu erzählen?
Schwieriger war für die Autoren, das Moment des Gameplay einzubauen, also die Steuerung. Denn die Art und Weise, wie ich eine Figur steuere in einem Spiel, ist im Grunde genommen die Sprache dieses Spiels. Um das zu verdeutlichen, man könnte ganz schematisch sagen, in der Literatur erfahre ich, was eine Figur will. In einem Computerspiel erfahre ich, was eine Figur kann. Wie kann sie sich bewegen? Welche Fähigkeiten kann sie sich aneignen? Und das ist die Art und Weise, wie ein Computerspiel seine Geschichte eben deutlich miterzählt. Und sich in dieses technische Moment hineinversetzen, in das sogenannte Gameplay, das stellte für die Autoren eine Schwierigkeit dar. Aber das ist natürlich auch eine prima Arbeitsteilung. Die Autoren können sich die Psychologie, können sich die Handlung ausdenken und das tatsächliche Gameplay machen dann die Game Designer. Und deswegen bringen wir ja auch in dem Projekt Autoren und Spieleentwickler miteinander ins Gespräch.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ebene der Rezipienten gehen, also Bücher lesen muss man lernen, Computerspielen muss man letztlich auch lernen. Gibt es da Parallelen?
Ich würde sagen, ja. Ich habe im letzten Jahr versucht, ein sehr avanciertes Computerspiel zu spielen. Ich habe nach einer halben Stunde es nicht geschafft, über eine Mauer zu springen, geschweige denn einmal einen Schuss abzugeben. Und da habe ich gedacht, das ist genauso wie vor ein paar Jahren, wo ich mal versucht habe, Kant zu lesen. Es ist tatsächlich so, man muss das lernen. Nur die jüngeren Menschen, die heutzutage sich in einer Welt bewegen, wo es sowieso Computerspiele omnipräsent sind, und da müssen wir nicht gleich dran denken an die großen Konsolenspiele, sondern kleine Spiele, die man auf dem Handy spielt, wo man schon so rudimentäre Fähigkeiten der Steuerung, des Nachdenkens, wie muss ich da durch die Mauer gehen und so weiter und so weiter. Für die stellt das keine Schwierigkeit dar. Was man aber lernen muss, das ist quasi eine kritische Lektürefähigkeit. Was erzählt mir ein Computerspiel? Also die ästhetische Kritik, die aus dem Medium selbst heraus entwickelte Kritik von Computerspielen hat sich noch gar nicht entwickelt.
Es gibt ja vor allen Dingen bei Menschen, die sich in der Bücherwelt bewegen, eine ziemliche Skepsis gegenüber Computerspielen. Und auch umgekehrt wird immer behauptet, Leute, die viel Zeit vor dem Computer und mit Computerspielen verbringen, würden nicht mehr lesen. Wenn wir jetzt mal in ihre Richtung denken und sagen, das kann aber für beide Seiten ganz fruchtbar sein, mehr miteinander zu tun zu haben und sich vielleicht auch zu Kooperationen zusammenzuschließen. Was kann denn da idealerweise für beide Seiten bei rauskommen?
Zuerst möchte ich sagen, dass dieser Befund, dass Menschen, die Computerspiele machen, nicht lesen, den kann ich nicht bestätigen. Mit allen Computerspiele-Entwicklern und Spielern, mit denen ich gesprochen habe, konnte ich mich wunderbar über Literatur unterhalten. Und es gibt sehr, sehr viele, auch von der Literatur inspirierte Computerspiele. Was idealerweise dabei herauskommen kann, ich kann mir vorstellen, dass Computerspiele entwickelt werden, die sowas sind wie eine geheime Bibliothek. Da geht man rein und kann Bücher entdecken und dann kommt man auf animierte Figuren, die mit der Stimme von James Joyce mir den Ulysses erzählen. Ich kann mir fantastische Erschließungen von Literatur vorstellen. Ich kann mir Computerspiele vorstellen. Geschichten handeln von Möglichkeiten und ich denke, wir haben hier viele Geschichten angestoßen mit den Entwürfen der Autoren und mit dem Projekt selbst und ich glaube, bei der Geschichte werden viele interessante Wolken noch geschehen.
Bleiben wir also gespannt. Mit Thomas Böhm vom Internationalen Literaturfestival Berlin haben wir über Schnittstellen zwischen Literatur und Computerspielen gesprochen.
Der Sammelband New Level, das ideale Computerspiel, fasst viele Ideen in diesem Zusammenhang zusammen. Es erscheint am 12. September und wird natürlich auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de verlinkt.
Wir haben ja August, da muss man an dieser Stelle schon mal drauf hinweisen, weil man ja teilweise denkt, huch, ist ja schon Herbst draußen. Den passenden, melancholisch verträumten Sound liefert Marc Theiner.
Listen to the Rain ist eine spontane Ambient-Produktion, die Theiner unter einer Creative Commons-Lizenz zum kostenlosen Download auf SoundCloud veröffentlicht hat.
Plätschert.
Thank you.
Jetzt sind wir in der richtigen Stimmung hier bei Breitband, um uns mit Gewalt und Zerstörung zu beschäftigen. Die gehören bei vielen Videogames ja zum Spielerlebnis mit dazu. Allerdings, die Gewalt bleibt oft nicht auf die Spielhandlung beschränkt.
In Audiochats und Nachrichten, die Online-Spieler austauschen, sind die Beschimpfungen, Beleidigungen, Diskriminierungen und sogar Morddrohungen nämlich an der Tagesordnung. Vielen Spielern ist so die Freude am Gamen vergangen.
Eine internationale Initiative, die im Rahmen der No-Hate-Speech-Kampagne des Europarats entstanden ist, möchte das jetzt ändern. Sie nennt sich Game Over Hate. Ihr Programm fasst Sonja Bettel für uns zusammen.
Die Mitspieler haben nicht nur gesagt, dass ich ahnungslos sei oder schlecht spiele. Wenn sie herausgefunden haben, dass ich ein Mädchen bin, haben sie gesagt, na du Niete, zeig deine Titten. Oder du spielst scheiße, weil du ein Mädchen bist. Mädchen sollt nicht spielen, lösch das Spiel.
Elaine Boström aus Göteborg spielt Videospiele, seit sie 13 ist. Jetzt ist sie 25 und Vorstandsmitglied der schwedischen Spieleorganisation Sverok. Anfangs dachte sie nicht, dass man beim Spielen beschimpft, diskriminiert und bedroht werden könnte, nur weil man eine Frau ist. Doch im Laufe der Zeit ist es immer öfter passiert. Einige ihrer Freundinnen haben aufgehört zu spielen, weil sie diesen Hass nicht mehr aushalten. Auch David Pinto aus Lissabon hat negative Erfahrungen beim Multiplayer-Online-Spielen gemacht.
Wenn man Videospiele spielt, wird man ständig als schwul bezeichnet. Wenn du ein Mädchen bist und die Männer finden das heraus, machen sie sofort Sandwich-Witze und sagen, du bist nicht so gut wie sie. Es ist furchtbar, denn die meisten spielen, um sich zu entspannen. Man sollte nicht attackiert und schikaniert werden, wenn man seine freie Zeit genießt.
Bitch, you don't know how to play the game. What you gotta do? Run around and knife everybody and ruin everybody's fucking game, you fucking piece of shit nigger lover.
Also man findet von Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Rassismus, aber auch Antisemitismus, man findet wirklich jede Art von Gewalt auch in Videospielen.
Und das hat Martin Fischer aus Wien, der beim Europäischen Jugendforum in Sachen Netzpolitik aktiv ist, zunehmend genervt. Gemeinsam mit Elaine Boström, David Pinto und einigen anderen hat er deshalb Game Over Hate gegründet, um etwas gegen Hass und Gewalt in der Gamer-Community zu tun.
What the fuck up?
You really a bitch? Fuck all that. Don't nobody wanna listen to you. Yeah, cause you fucking soft. You need to get some balls. You a man.
Woher kommt der Hass unter Gamern eigentlich?
Ich denke, einer der Gründe dafür liegt darin, dass die Kommunikation sehr direkt ist und dass es ein kompetitives Umfeld ist. Man spielt gegeneinander oder man muss im Team zusammen gewinnen, was die Gemüter schon erhitzt. Was sich durchaus feststellen lässt, ist, dass Ego-Shooter und ja, Spiele mit höherem Gewaltanteil üblicherweise auch eine etwas aggressivere Community haben. Ich würde aber nicht dazu gehen, dass die Spiele den Hass wirklich direkt hervorrufen. Dazu gibt es eine ganz interessante Studie. In League of Legends haben sie festgestellt, dass die Fälle, wo Hass aufgetreten ist, von einer relativ breiten Menge an Spielern kam. Allerdings waren es meistens einmalige Phänomene. Das bedeutet, die Spieler hatten an dem Tag schlechte Laune.
Yeah, you freaking deceit me like a fucking camper, bitch.
Nicht immer sind sich die Spieler bewusst, was Beschimpfungen und negatives Verhalten für andere bedeuten können. Martin Fischer nennt ein Beispiel.
Es gibt da zum Beispiel eine, oft wird es genannt, Rape Culture. Raping ist eine Methode im Spiel, um den Gegner zu schmähen. In verschiedenen Spielen ist es möglich, dann einfach hinterher sich an der Leiche zu vergehen beziehungsweise sich darüber niederzusetzen, was dann oft als Rapen genutzt wird, um halt sich über den anderen lustig zu machen. Das sind einfach Sachen, die müssen stärker reflektiert werden, was das für das Zusammenspielen in solchen Spielen bedeutet.
Die Initiatoren von Game Over Hate machen darauf bei Konferenzen und Spielemessen, im Web und in Workshops aufmerksam. Und sie fordern von Spieleentwicklern, Hass nicht auch noch durch das Spieldesign zu fördern und die Communities sensibel zu moderieren. Bei einigen Entwicklern rennen sie da offene Türen ein, denn von Beschimpfungen bis zu Morddrohungen sind auch sie betroffen, wie Achim Kaspers von Remote Control Productions aus München erzählt.
Morddrohungen selbst hatte ich in meinem Berufsleben einmal bisher, das ist schon deutlich länger her. Da ging es damals darum, dass wir ein Spiel gesagt haben, so zu meiner Activision-Zeit, wir bringen es nicht so raus. Wenn man Sachen bei Spielen ändert und irgendwas umändert, beim Balancing, wie die Auswirkungen von Charakteren sind, ändert, Da kommt schon häufig Hass. Das verstehen die nicht, die verstehen die Hintergründe nicht und da muss man Mitarbeiter schützen und das den Leuten erklären und Unbelehrbare einfach aus der Community raussperren.
So das Fazit in Sachen Videogames und ihre Auswirkungen auf verbale Gewalt. Alle Beiträge und auch die Musik aus unserer Sendung gibt es zum Nachhören auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Und der Podcast befindet sich natürlich auch schon in der Presse und wird dann zeitnah ausgeliefert. Das war Breitband. Hier folgt gleich das Theatermagazin Rang 1. Und da geht es unter anderem um das Maxim Gorki Theater in Berlin, das zum Theater des Jahres gewählt wurde. Dazu dann gleich mehr ab kurz nach 2. Ich bin Tim Wiese.
Und ich bin Katja Bigalke und die Musik, die Sie hier schon leise im Hintergrund hören, stammt von 90 Vines alias Tanner Hoke. Und der glaubt, dass es sich heute dank neuer Technologien jeder leisten kann, Musik selbst zu produzieren. Er macht das zum Beispiel mit Hilfe seines iPhones. Solitary Succubus ist unter anderem dabei rausgekommen. Tschüss.